Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Da sind wir also wieder, vereint, um Gott zu loben. Zwei Gemeinden, ein Herr und ein Gott. Und ich freue mich so sehr, dass ich auch wieder mit dabei sein darf, wenn diese gemeinsamen Gottesdienste stattfinden und euch auch heute eine hoffentlich frohmachende Botschaft predigen darf. Ich habe mich gefragt, was predigt man zu so einem wunderbaren Anlass? Und dann habe ich mich, wie so oft, vom heutigen 12. Sonntag nach Trinitatis inspirieren lassen und etwas Herausforderndes ausgesucht. Heute denken nämlich alle im weitesten Sinn evangelischen Christen in Kelkheim über die Veränderungen nach, die mit Jesus in diese Welt gekommen sind. Denken also darüber nach, wo sind die denn eigentlich, diese Veränderungen? Wo können wir die sehen? Und es wird uns deutlich in diesen Fragen, in diesem Nachdenken, in diesem Hinschauen, dass mit Jesus zwar eine neue Zeit angebrochen ist, die aber offensichtlich noch nicht in Erfüllung gegangen ist, die nicht ihre Erfüllung gefunden hat. Und darum leben wir in einer Spannung, eine Spannung, die uns antreibt, irgendwie alles zu tun, was dem Kommen des Reiches Gottes dient. Und dann habe ich mir so gedacht, aber vielleicht macht uns gerade dieser Aktionismus auch auf der einen Seite blind für die Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Vielleicht sollten wir lieber fragen, was hat sich denn eigentlich in der Welt verändert mit dem Kommen Jesu? Wenn wir heute von Gott reden, dann haben die meisten Menschen, wir haben es ja gerade durchexerziert, ein Bild im Kopf. Manche denken an den alten Mann mit dem weißen Bart hoch oben im Himmel über den Wolken. Andere denken an einen strengen Richter, der alles sieht, alles hört, alles weiß und alles kann. Und wieder andere stellen sich Gott einfach nur als den Großen vor, den Mächtigen, den, der am Ende sowieso gewinnt, egal was passiert. Kurz gesagt, wir suchen Gott meistens oben. Und das tun wir als Christen ja auch. Wir richten den Blick im Lobpreis verklärt nach oben. Wir strecken die Hände im Lobpreis nach oben. Letztlich suchen wir Gott immer wieder im Himmel weit weg von uns, so wie ein Kaiser in Rom oder ein Bundeskanzler in Berlin. Wir suchen Gott in der Macht, in den Strukturen, die etwas bewegen, in der Allmacht, die alles im Griff hat. Das ist tief in uns Menschen verankert. Denn so funktioniert scheinbar unsere Welt. Wir bewundern die, die stark sind. Wir folgen denen, die Erfolg haben. Wir orientieren uns an den Siegern, weil es da endlich mal was zu sehen gibt. Etwas, das funktioniert. Und dann übertragen wir dieses Muster ganz unbewusst auch auf Gott. Dabei zeigt uns die Bibel ja doch etwas ganz anderes. Sie zeigt einen Gott, der ganz andere Wege geht. Einen Gott, der unsere menschlichen Erwartungen durchbricht. Ein Gott, der nicht einfach oben bleibt, sondern der die Seiten wechselt. Und da sind wir beim Titel der Predigt. Gott wechselt die Seiten. Schauen wir zum Beispiel in die Geschichte Israels. Der Exodus. Wo ist Gott dort zu finden? Nicht beim Pharao, nicht bei dem mächtigsten Herrscher der damaligen Welt, nicht in der Regierung, nicht in seinen Panzern, sondern Gott ist bei den Sklaven. Bei denen, die keine Stimme haben, die nur Ziegel brennen und Pyramiden bauen, die geschlagen werden und deren Kinder in den Nil geworfen werden. Und Gott hört nicht auf die Reden des Pharao, sondern hört auf die Schreie seines Volkes. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Das ist ein erster Seitenwechsel. Gott identifiziert sich nicht mit der Macht, sondern mit den Ohnmächtigen. Dann schauen wir zweitens mal auf die Propheten. Immer wieder rufen die Propheten im Alten Testament das Volk zurück. Aber dabei rufen sie nicht die Reichen und die Mächtigen. Die stehen dabei nicht im Fokus, sondern sie rufen die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge, Die stehen im Fokus der prophetischen Botschaft. Jesaja, Amos, Micha, sie alle betonen, Gott ist nicht im glänzenden Tempel zu finden, wenn dort nur schöne Opfer dargebracht werden. Gott ist nicht nur dort, wo man ihm Lieder singt, wenn man gleichzeitig die Armen unterdrückt. Amos sagt es ganz unmissverständlich, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das bedeutet, Gott ist da, wo Menschen nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Nicht in den Palästen, sondern in den Hütten. Nicht bei denen, die alles haben, sondern bei denen, die nichts haben. Und ich sag mal, solche Propheten brauchen wir heute auch wieder, die uns immer wieder neu an diesen Seitenwechsel Gottes erinnern. Und dann schließlich drittens kommt Gottes entscheidender Schritt in Jesus. Wo finden wir Gott in seiner Geschichte? Nicht in den Machtzentren der Welt wieder, nicht bei Herodes, auch nicht beim Hohen Rat, nicht bei Pilatus, sondern erst bei den Kranken, bei den Blinden, den Lahmen, bei den Zöllnern, die von der Gesellschaft verachtet wurden. Er ist bei den Frauen, die damals kaum Rechte hatten. Er ist bei den Kindern, die gar keine Stimme hatten. Er ist sozusagen bei den Kollateralschäden der Macht. Jesus selbst sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Und das ist doch der ultimative Seitenwechsel. Gott wird ein Mensch, aber nicht als Kaiser, nicht als Feldherr, nicht als Philosoph im Elfenbeinturm, sondern als ein Kind in einer Futterkrippe in Windeln gewickelt, die ja manchmal mit ganz anderen Dingen, erfolgloseren Dingen voll sind. Als Wanderprediger ohne Haus, als Gekreuzigter zwischen Verbrechern. Gott ist jetzt auf deiner Seite. Gott ist auf unserer Seite. Und wir suchen Gott doch immer wieder oben. Im Himmel, in der Macht, in der Allmacht, in dem, was irgendwie funktioniert. Dabei zeigt uns die Bibel doch, dass er da gar nicht mehr ist. Gott hat die Seiten gewechselt. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wo würdest du Gott heute mehr erwarten? In großen Hallen, in prachtvollen Gottesdiensten, wo alles perfekt inszeniert ist? Oder sitzt Gott vielleicht gerade in einer kleinen Gruppe von Geflüchteten irgendwo in den Lagern dieser Welt? Erwarten wir Gott eher bei denen, die alles im Griff haben, die auf Social Media glänzen und auf der Bühne Applaus bekommen? Oder sitzt er vielleicht gerade am Bett eines Sterbenden, ganz still, ganz unscheinbar? Erwarten wir Gott in den Chefetagen, in den Orten der Entscheidungsmacht, in den Hauptstädten der Welt? Oder ist Gott vielleicht dort, wo Menschen verzweifelt um Gerechtigkeit kämpfen, wo Kinder Hunger leiden, wo Kranke keine Stimme haben? Gott hat die Seiten gewechselt, ist keine abgehobene Theorie, sondern ich glaube, Gott hat die Seiten gewechselt, ist eine Einladung. Eine Einladung an uns, unseren Blick zu verändern, unsere Blickrichtung zu verändern. Eine Einladung, Gott nicht nur oben zu suchen, das dürfen wir ja ruhig weitermachen, die Hände heben und all das, das mache ich ja auch gerne, sondern Gott auch unten zu suchen, in unserer Mitte. Nicht nur bei den Starken, sondern bei den Schwachen und Verlierern. Und ist nicht genau das unser Trost, wie es der Heidelberger Katechismus so schön formuliert? Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das heißt, wenn wir selbst unten sind, im Leid, in der Schwäche, in der Ohnmacht, da dürfen wir wissen, das Letzte, was bleibt, ist, dass wir Jesus Christus gehören. Und Gott ist genau da. Er hat die Seiten gewechselt. Er ist jetzt bei uns. Das hat sich in der Welt verändert durch das Kommen Jesu. Wer trägt denn heute ein Kreuz als Symbol an der Kette oder auf der Bibel oder am Armband? Zumindest haben wir ja das Kreuz auch hier. Das ist das Zeichen unseres Glaubens. Am Kreuz, dem Symbol des Scheiterns, hingen die, die keine Chance mehr hatten. Am Kreuz hingen die Verlorenen, die Verachteten, die Abgeschriebenen. Das Kreuz war ein Ort der Schande. Und genau dort und nicht auf einem Thron finden wir Gott. Der Theologe Jürgen Moltmann hat daraus mal einen zentralen Satz geprägt: Nur der leidende Gott kann wirklich helfen. Was meint er damit? Jürgen Moltmann meint, wenn Gott nur der ferne Herrscher wäre, unberührt von unserer Not, dann könnte er sicherlich befehlen und strafen und richten, aber er könnte uns nicht wirklich helfen. Denn echte Hilfe braucht immer auch Nähe und es braucht ein Mitleiden. Der Gott, der leidet, ist der Gott, der sich solidarisch macht mit allen Leidenden. Er hilft nicht, indem er das Leiden einfach so mit Fingerschnipsen ausradiert, sondern indem er es auf sich nimmt. Gott hilft, indem er mitten in der Dunkelheit da ist. Am Kreuz identifiziert sich Gott mit den Leidenden, den Verachteten und den Verlorenen. Gott identifiziert sich mit den Leidenden, das heißt, jeder Schmerz, jede Träne, jede Verzweiflung, Gott kennt sie aus eigener Anschauung, aus eigenem Gefühl. Gott kennt sie von innen heraus. Und wenn er sich mit den Verachteten identifiziert, dann stand er selber auf dem Platz, wo die Menschen verspottet, ausgegrenzt und an den Rand gedrängt werden. Und wenn es heißt, dass Gott sich mit den Verlorenen identifiziert, dann heißt das, jeder, der das Gefühl hat, abgehängt zu sein, wertlos zu sein, Gott weiß, wie sich das anfühlt. Und nicht nur theoretisch, sondern er weiß, wie sich das anfühlt. Das Kreuz ist kein Symbol für Stärke, sondern ein Symbol für Ohnmacht. Und gerade darin wird es zum Ort der größten Nähe Gottes. Dann habe ich mir die Frage gestellt, kann man diese fromme Sicht auf Gott denn auch in den unsäglichen Leiden des 20. und 21. Jahrhunderts durchhalten? Da habe ich ein interessantes Zitat bei dem jüdischen Schriftsteller und Auschwitz-Überlebenden Elie Wiesel gefunden. Der hat einmal gesagt, wir können Gott eigentlich nicht verstehen, aber wir dürfen ihn nicht aufgeben. An Gott festhalten, nicht weil wir ihn verstehen, sondern weil wir ihm vertrauen. Und das Kreuz ist genau dieser Ort, unverständlich und zugleich unschlagbar nah. Unverständlich, weil wir fragen, warum muss Gottes Sohn sterben? Und warum, wenn er schon sterben muss, warum muss er so grausam sterben, so ohnmächtig, so scheinbar sinnlos? Und zugleich unschlagbar nah, weil wir wissen, dort, wo wir selbst schreien, warum Gott, da schreit Gott mit uns zusammen. Wenn Gott in seiner Allmacht einfach das Leid wegräumen würde, wäre er also fern. Wenn Gott aber selbst leidet, wird er nah. Das ist ein Gott, den man nicht begreifen kann, aber an dem man sich klammern kann. Wenn Gott also am Kreuz die Seiten gewechselt hat, dann bedeutet das für uns in unserem Alltag, wir sind nicht allein im Leiden. Gott ist nicht weit weg, sondern er ist mittendrin. Und wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir im Leiden sitzen. Da haben wir nichts verkehrt gemacht, sondern Gott ist bei uns. Wer am Rand steht, wer schwach ist, wer leidet, der ist nicht außerhalb von Gottes Blick, sondern er ist mitten in seinem Herzen. Das heißt, wir dürfen Hoffnung haben, denn das Kreuz ist ja nicht das Ende. Nach dem Kreuz kommt Ostern, nach dem Schrei kommt die Auferstehung. Das ist die Kraft unseres Glaubens, des Vertrauens, dass selbst im dunkelsten Moment ein neuer Anfang möglich ist. So weit, so gut. Aber ihr Lieben, dann kommt natürlich die große Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Kann man nach den Gräueln des 20. Jahrhunderts, kann man nach Auschwitz, kann man da noch so reden, wie man vorher reden konnte? Da hat sich in der Heilsgeschichte die Frage nach Gottes Größe und nach seiner Ohnmacht, nach seinem Dasein in der Welt noch einmal mit aller Schärfe gestellt. Wo sind denn die Veränderungen, die mit Jesus in diese Welt gekommen sind? Kann man nach all diesen Gräueln noch an einen allmächtigen Gott glauben? Und jetzt kommt die eigentliche Herausforderung in dieser Predigt. Vor ein oder zwei Wochen hat mir Frau Kirchenpräsidentin Dr. Tietz von der EKHN in einem Treffen in Bad Soden Hans Jonas ans Herz gelegt. Und ich kannte den bis dahin gar nicht. Ja? Aber seine Gedanken haben mich nicht mehr losgelassen. Hans Jonas war ein jüdischer Philosoph, der in seinen Schriften genau diese Frage frontal und geradezu brutal aufgenommen hat. Wo ist Gott in Auschwitz? Und Hans Jonas hat gesagt, Gott griff in Auschwitz offensichtlich nicht ein. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte. Das ist ein Schock. Das ist harter Tobak. Ich meine, Gott kann doch alles. Gott ist doch allmächtig. Und Hans Jonas sagt, ganz genau. Aber ein Gott, der alles kann und das Leid trotzdem zulässt, der wäre grausam. Das können wir nach Auschwitz nicht mehr sagen. Warum ausgerechnet Auschwitz? Warum ist gerade dieser Ort, dieser Name eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte und ich meine auch in der Heilsgeschichte? Weil dort in Auschwitz das Böse in einer Tiefe sichtbar wurde, die alles übersteigt, was Menschen je erahnt haben. Auschwitz ist nicht einfach nur ein weiteres Kapitel der Gewaltgeschichte. Auschwitz ist der Versuch, Millionen Menschen industriell, kalt, bürokratisch zu vernichten. Technisch organisiert, wissenschaftlich begleitet, politisch abgesichert. Auschwitz ist der Ort, an dem die menschliche Kultur, die Wissenschaft, die Musik, die Technik, alles, was wir so gerne mit Fortschritt verbinden, in den Dienst der Zerstörung gestellt wurde. Darum ist Auschwitz eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Und Auschwitz haben wir Deutschen verbrochen. Und deswegen können wir das und dürfen das auch nie vergessen. Es wird uns immer an der Backe kleben bleiben. Denn nach Auschwitz können wir nicht mehr so reden wie vorher. Wir können das Leid nicht mehr erklären mit, naja, es wird schon zu irgendetwas gut sein. Wir können auch nicht mehr sagen, naja, das Leiden ist einfach nur Gottes Prüfung. Wir können nicht behaupten, das Böse hebt nur das Gute hervor. All das wäre zynisch gegenüber den Opfern von Auschwitz. Und so geht Hans Jonas einen anderen Weg, der mich sehr herausfordert, wie gesagt, aber den ich gerne mit euch denken und vielleicht auch nachher beim Kaffee diskutieren möchte. Hans Jonas sagt, schon bei der Schöpfung hat Gott freiwillig auf seine Allmacht verzichtet. Er hat die Welt nicht als ein Marionettentheater geschaffen, in dem er alle Fäden in der Hand hält. Er hat die Welt wirklich freigegeben. Er hat sie eigenständig gemacht. Er hat sie risikoreich gemacht. Und das wäre der Seitenwechsel der Liebe. Gott regiert nicht durch Zwang, Gewalt und Kontrolle, sondern Gott regiert allein durch Liebe. Und Liebe zwingt nicht, Liebe manipuliert nicht. Liebe lässt frei, auch in dem Wissen, dass diese Freiheit missbraucht werden kann. Gott ist kein Diktator, der alles lenkt, sondern ein Liebender, der loslässt. Er ist der Vater, der sein Kind gehen lässt, obwohl er weiß, dass das Kind sich auch wehtun kann. Und so sagt Hans Jonas schließlich, Gott ist verwundbar geworden mit dieser Entscheidung zur Liebe, mit diesem Seitenwechsel zur Liebe. Gott hat ein Schicksal. Gott ist nicht der ferne, unberührbare Herrscher, sondern er ist mitten im Geschehen der Welt. Er kann verletzt werden, er leidet mit. Und ich finde das, wie gesagt, sehr herausfordernd. Ich bin da auch noch nicht durch mit, deswegen habe ich mir das T-Shirt angezogen. Ich denke noch drüber nach, ja. Gott ist doch irgendwie allmächtig, allwissend, unveränderlich, oder? Aber kann Gottes Seitenwechsel, den wir in Bethlehem und Golgatha anbeten, tatsächlich bedeuten, der liebende Gott ist nicht mehr statisch, der liebende Gott ist nicht mehr unberührbar, der liebende Gott ist lebendig und deshalb kann er auch verletzt werden? Und genau darin wäre dann doch in seiner Verwundbarkeit der liebende Gott uns so nah. Denn wenn ich leide, wenn ich schreie, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben zerbricht, dann brauche ich doch keinen allmächtigen Gott, der von oben herab sagt, das habe ich so gewollt, beug dich mal in meinen Plan. Ja. Ich brauche doch einen liebenden Gott, der mit mir fühlt, der neben mir steht, der mit mir leidet, der meine Verwundung teilt. Stellen wir uns ein Kind vor, das hingefallen ist, aufgeschürfte Knie, Tränen in den Augen, die Mutter kommt, aber sie kann den Schmerz nicht wegzaubern. Sie kann die Schürfwunde nicht sofort heilen. Aber sie nimmt das Kind in den Arm, sie weint vielleicht selbst mit, sie bleibt einfach da. Und so ist Gott. Und das verändert unser Bild von Gott doch radikal. Wir beten Gott nicht mehr auf einem fernen Thron an, von wo aus er alles steuert, sondern wir beten ihn hier in unserer Mitte in Kelkheim an. Wir sagen nicht mehr, alles Leid ist Gottes Wille, sondern wir sagen, Gott ist Liebe. Und Liebe bedeutet Freiheit und Freiheit bedeutet Risiko. Aber Freiheit bedeutet auch Beziehung. Gott ist mit uns zusammen unterwegs, mitten in dieser riskanten, gefährlichen Welt. Und das empfinde ich als eine gute Nachricht, eine frohmachende Botschaft. Denn es bedeutet, wo immer wir verwundbar sind, da ist Gott uns am nächsten. Da ist der Gott, dem wir vertrauen dürfen. Nicht der unberührbare Herrscher, sondern der verwundbare Liebende. Nicht der, der von oben alles bestimmt, sondern der von innen alles mitträgt. Nicht der, der uns das Leid schickt, sondern im Leid bei uns bleibt. Gott hat die Seiten gewechselt. Er ist allmächtig in der Liebe. So, wie kommt Gott also heute bei uns in Kelkheim an? Wie erreicht er die Herzen der Menschen? Wie werden die Veränderungen, die mit Jesus in die Welt gekommen sind, in unserem Alltag sichtbar? Wie wird aus der großen Erzählung von Exodus, Kreuz und Verwundbarkeit etwas, das uns heute persönlich trägt? Hier tritt die dritte Person der Dreieinigkeit in den Vordergrund. Der Heilige Geist oder, wie Mickey Wiese und Martin Luther sagen, die Heilige Geistin. Luther war ja ein Sprachspieler, ein Mensch, der die Worte gedreht hat, neu erfunden und gewagt hat. Und er hat tatsächlich einmal vom Heiligen Geist in weiblicher Form gesprochen, die Heilige Geistin. Luther tatsächlich nur einmal, während Wiese das ja ständig tut. Und Martin Luther beschrieb die Heilige Ruach mit einem ganz besonderen Bild. Er schreibt da, sie zischt uns zärtlich an. Das klingt ja irgendwie ungewöhnlich, ne? Wir sind ja eher gewohnt, so Geisteswirken mit Sturm und Feuerzungen zu verbinden, Pfingsten, brausender Wind, Zungen wie von Feuer. Aber Luther deutet eben noch diese andere Seite an. Nicht der Donner, sondern der Hauch. Nicht das Dröhnen, sondern das Zischen. Nicht gewaltige Macht, sondern Zärtlichkeit. Und das ist durchaus entscheidend, finde ich, für unseren Lobpreis, für unsere Erwartungshaltung gegenüber dem Wirken Gottes. Die Heilige Ruach ist die Stimme der Nähe. Kein Donnerschlag, kein erdrückender Beweis, kein brachiales Machtsignal, keine verblüffenden, funktionierenden Auflösungen, sondern ein zartes Zischen, ein sanftes Hauchen. Paulus drückt das im Römerbrief so aus: Die Ruach tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und das ist ja keine Rhetorik von Paulus, sondern da beschreibt er doch das, was wir so oft selbst nicht in Worte fassen können. Und wenn Gott die Seiten gewechselt hat, dann ist es die Geistin, die uns genau das ins Herz haucht. Sie übersetzt das große Geheimnis in unser kleines Leben. Der Trost, wenn wir uns alleine fühlen, wenn wir in Trauer sind, wenn die Nächte lang und dunkel sind, dann haucht die Geistin: Du bist nicht allein. Ihr Atem, wenn uns die Luft wegbleibt vor Sorge, vor Angst, vor Krankheit, dann ist die Geistin wie ein neuer Atemzug, der uns durchströmt. Die Hoffnung, wenn wir denken, das gibt kein Morgen mehr, wenn alles verloren erscheint, dann flüstert die Geistin: Es gibt mehr, es gibt Zukunft, wart's nur ab. Und das Vertrauen: Wenn wir an allem zweifeln, auch an uns selbst, dann legt die Geistin ein leises Vertrauen in uns hinein: Du darfst dich halten lassen. Stellt euch wieder das Kind und die Mutter vor. Diesmal ist das Kind in der Nacht aufgeschreckt, in der Dunkelheit, Angst, Albträume, was auch immer. Und das Kind weint und ruft. Und die Mutter kommt, setzt sich ans Bett, nimmt das Kind in den Arm. Aber sie kann die Dunkelheit nicht einfach wegnehmen. Aber sie kann da sein. Sie kann ihr Kind an den Körper drücken und sie kann leise flüstern: Ich bin da, hab keine Angst. Und genau so ist die Geistin, der Heilige Geist, die Heilige Ruach. Sie ist wie eine Mutter, die uns im Dunkeln hält und leise haucht: Ich bin da. Gott hat die Seiten gewechselt. So oft erwarten wir große Zeichen, wenn wir gebetet haben, wenn wir Gott um Hilfe angefleht haben. Feuer vom Himmel, Blitz und Donner, aber mindestens auch eindeutige Beweise. Aber wenn Gott die Seiten gewechselt hat, müssen wir vielleicht woanders hinschauen. Nicht auf Macht, sondern auf Nähe. Nicht zuerst auf Lösungen, sondern auf Anzeichen seiner Gegenwart um mich herum. Die Geistin ist das stille Zeugnis, Gott ist hier. Nicht oben, nicht fern, nicht unnahbar, sondern mitten in dir, in deinem Atem, in deinem Seufzen, in deinem stillen Gebet um dich herum. Was heißt das eigentlich dann ganz praktisch im Alltag, wenn wir beten und keine Worte finden? Gerade dann dürfen wir wissen, die Geistin seufzt für uns. Unser Schweigen ist nicht leer. Wenn wir am Bett eines Sterbenden sitzen und nichts sagen können, dann dürfen wir wissen, die Geistin ist da, haucht Trost hinein. Wenn wir in einer Krise sind und keinen Platz haben, keinen Plan haben, dann dürfen wir wissen, die Geistin schenkt Vertrauen. Nicht als lauten Befehl, sondern als leisen Hauch. Die Bibel erzählt, am Anfang schwebte die Ruach, der Geist Gottes, über dem ungeformten, über den unausgebrüteten Chaos. Dann blies Gott den Atem des Lebens, die Ruach, in die Nase des Menschen. Das heißt, am Anfang war auch in unserem Leben der Hauch, der Wind, die Ruach, die Geistin. Und so ist es doch bis heute. Ohne Atem kein Leben. Ohne die Geistin kein Glaube. Ohne die Ruach kein Trost. Und so können wir sagen, ja, Gott hat die Seiten gewechselt. Und die Geistin sorgt dafür, dass wir es nicht nur wissen, sondern dass wir es auch spüren. Wenn Gott nun die Seiten gewechselt hat, dann können auch wir nicht länger neutral bleiben. Wir können nicht auf Distanz bleiben und sagen, naja, das ist ja eine interessante theologische Idee, dass Gott die Seiten gewechselt hat, aber mein Leben geht einfach so weiter. Wenn Gott die Seiten gewechselt hat, dann fordert er uns heraus, es ihm gleich zu tun. Wir finden Gott dann nicht mehr dort, wo alles glänzt, sondern dort, wo die Tränen fließen. Nicht dort, wo alles stark wirkt, sondern dort, wo Schwäche offensichtbar wird. Wir finden Gott im Krankenhauszimmer, wo ein Mensch mit seiner Krankheit ringt, mit seiner Angst und seiner Endlichkeit. Wir finden Gott im Flüchtlingsheim, wo Menschen auf engstem Raum ausharren, heimatlos, traumatisiert, aber voller Sehnsucht nach Sicherheit. Wir finden Gott am Grab, auf den Friedhöfen, wo Tränen laufen und Worte fehlen, wo Menschen Abschied nehmen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und ganz nah finden wir Gott in Nachbarn, der nebendran wohnt und allein ist. Wir finden Gott im Jugendlichen, der nicht weiß, ob er in dieser Gesellschaft einen Platz hat. Im Obdachlosen, der an der Bushaltestelle sitzt. Im Kind, das übersehen wird. Wenn Gott die Seiten gewechselt hat, dann heißt Christsein auch die Seite wechseln. Dann wird auch unser Glaube selbst zu einem Seitenwechsel. Weg von der Macht hin zur Barmherzigkeit. Dann heißt es, nicht die Starken sind die Helden des Glaubens, sondern die, die schwach sind und trotzdem glauben. Nicht die Erfolgreichen sind die Vorbilder, sondern die, die im Dunkel aushalten. Nicht die, die alles im Griff haben, sind die wahren Christen, sondern die, die ehrlich ihre Bedürftigkeit eingestehen. Christsein heißt, dem Gott folgen, der sich selbst klein gemacht hat. Hab diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, schreibt Paulus in Philipper 2. Er war in göttlicher Gestalt und nahm Knechtsgestalt an. Also sollen auch wir das tun. Aber auch das wiederum nicht in großen, heroischen, vorzeigbaren Taten, sondern das sind doch oft nur die ganz kleinen Schritte. Ein Besuch, ein Gespräch, ein Anruf, ein offenes Ohr, ein geteiltes Brot. Wenn wir selbst am Ende sind, dann dürfen wir wissen, genau da ist Gott zu finden und mit genau so einer kleinen Geste können wir anderen begegnen. Wir dürfen in seiner Spur gehen. Wir dürfen Menschen sein, die nicht Macht suchen, sondern Barmherzigkeit, nicht Glanz, sondern Nähe, nicht Stärke, sondern Mitgefühl. Und so wird der Seitenwechsel Gottes zur guten Nachricht, zur frohmachenden Botschaft. Für die Armen heißt sie, Gott ist auf eurer Seite. Für die Trauernden, Gott ist bei euch. Für die Schwachen, Gott teilt eure Schwäche. Und für uns alle, Gott ist nicht oben fern, sondern er ist unten nah in unserer Mitte. Und wir dürfen darauf vertrauen, wo immer wir diesen Seitenwechsel wagen, da begegnen wir Gott selbst. Amen.